Unter dem Strich bleibe ich konstruktiv, nicht nur für die US-Aktien, sondern zunehmend auch für die europäischen Aktien. Bis zum Jahresende hin mit Schwankungen werden wir sicherlich auch höhere Kurse sehen.
Je mehr Zölle, umso größer natürlich dann auch die Inflationsgefahr. Automobil, Maschinenbau, Elektronik, Elektrotechnik, da könnten die Preise dann wirklich kräftig steigen.
Herzlich willkommen. Das HVB Marktbriefing geht in eine neue Runde Analyse und Hintergründe zu Wirtschafts- und Finanzmarktthemen. Und bei der aktuellen Schlagzahl, vor allem in der internationalen Wirtschaftspolitik, liegt bei uns heute natürlich erneut das Thema USA unter dem Mikroskop. Die Regierung Trump hat die Arbeit aufgenommen und diese Politik zerschlägt bereits jede Menge Porzellan in der gewohnten globalen Wirtschaftsordnung. Bricht da nun der offene Zollkrieg aus? Ist es angemessen, wenn das Wall Street Journal Trumps aktuelle Zollexperimente als den dümmsten Handelskrieg der Geschichte bezeichnet? Und was sagen Investoren dazu? Bei mir sind Andreas Rees und Christian Stocker, die Experten der HVB, um diese Fragen mit topaktuellen Einschätzungen zu unterlegen. Hallo ihr beiden.
Hallo, grüßt euch.
Ja, hallo zusammen.
Andreas, als Chefvolkswirt der HVB, dich erstmal gefragt. Den Worten sind nun erstmals echte Taten gefolgt. Trump hat Zölle gegen Kanada und Mexiko verhängt, die dann auch gleich wieder für 30 Tage auf Eis gelegt wurden. Dieses kleinteilige Hü und Hott, das hin und her, spricht das für dich wirklich für einen ausgewachsenen Handelskrieg, der sich da hochschaukelt?
Ja, Titus, das ist die Frage aller Fragen. Das kann ich nicht beantworten, also zumindest im Moment nicht.
Ja.
Das Risiko ist natürlich da, dass es sich aufschaukeln kann. Und das Problem, was wir dabei haben bei der Beurteilung oder vielleicht, wenn man ein bisschen weiter in die Zukunft blicken mag, Trump vermengt die Handelspolitik oder die Zollpolitik mit anderen politischen Themen wie Migration und Drogenschmuggel im Falle von Kanada und Mexiko. Bei den Europäern, da liegt der Fokus eher auf den Verteidigungsausgaben. Und diese Verquickung, die ist auf der einen Seite gefährlich. Auf der anderen Seite könnte es natürlich auch zu einem Deal kommen, zu einem Kuhhandel zwischen den USA und anderen Ländern, also zu einem Kompromiss. Also letzten Endes denke ich, diese Trumpsche Zollpolitik, das ist ein Mittel zum Zweck, um auch andere Ziele zu erreichen. Und das macht eben die Beurteilung so schwierig. Ich bin Erfolgswirt. Wenn man rein ökonomische Maßstäbe zugrunde legt, dann hinkt natürlich die Argumentation von Trump. Und da gibt es wirklich ein sehr schönes Beispiel. Wenn man sich den Handel zwischen den USA und Kanada einmal näher anschaut, dann stellt man fest, die USA, die fördern ja selber viel Öl und Gas, aber sie importieren auch Öl und Gas aus Kanada. Und wenn man jetzt diese Energieimporte aus Kanada in die USA abzieht, dann haben die USA sogar einen Handelsbilanzüberschuss mit Kanada. Also die Amerikaner exportieren mehr an Waren und Dienstleistungen, als dass sie aus Kanada importieren. Also es hängt wirklich nur an Öl und Gas und dann paradoxerweise ausgerechnet auf diese Energiegüter, da will Trump dann nur einen Zoll von 10% erheben, während die Güter und Dienstleistungen, bei denen sie einen Überschuss haben, der soll mit 25% bezollt werden. Also das ist alles schon ein bisschen kurios.
Also einige Widersprüche. Christian, du bist leitender Aktienstratege der HVB. Dein erstes Fazit, was denn nun den tatsächlich laufenden Zollpoker angeht? Was macht das mit den Aktienmärkten? Der DAX ist erstmal auf ein neues Allzeithoch geklettert. Wohin strebt das aktuelle Momentum, nachdem nun Märkte und Investoren wissen, dass Trump ernst macht?
Aktuell sehen es die europäischen Aktien zumindest noch gelassen. Die erste Reaktion vergangene Woche, als die Zölle auf Mexiko und Kanada bekannt gegeben wurden, die waren schon negativ. Ja. Die Aktienmärkte haben mit -3% am Montag vergangener Woche eröffnet, haben sich dann aber wieder relativ schnell erholt, nachdem klar wurde, dass die Zölle für Kanada und Mexiko zumindest mal für ein paar Wochen auf Eis gelegt wurden, damit man eher verhandeln kann. Unter dem Strich sind die Aktienmärkte in Europa um rund 10% im Plus. Und das zeigt eigentlich schon, dass man ja noch gelassen ist. Und nach meinen vorläufigen Berechnungen würde ein Zoll von 25% auf europäische Waren die Gewinne für den europäischen Gesamtmarkt um rund 2 Prozentpunkte verringern. Es hängt natürlich insgesamt stark von den Sektoren, auch von den Geschäftsmodellen der Unternehmen ab, wie stark die jeweiligen Unternehmen belastet sind. So sind zum Beispiel Automobilhersteller oder die Zulieferer, teilweise auch der Maschinenbau, sicherlich stärker belastet mit rund 5 Prozentpunkten oder auch mehr in ihren Gewinnen, als im Vergleich dazu Versorger oder Telekom, die gar nicht davon belastet sind. Also unter dem Strich eine Gewinnbelastung von 2 Prozentpunkten auf den Gesamtmarkt ist möglich bei 25% Zöllen, aber das ist handhabbar für die Aktienmärkte. Und das zeigt auch schon die erste Reaktion, -3%, wenn die Zölle kommen sollten. Das ist ungefähr dieses Volumen für den Gesamtmarkt, was man an negativen Belastungen erwarten könnte.
Also die Investoren noch relativ entspannt. Gegenüber der EU hat Trump in der aktuellen Amtszeit zumindest noch keine Zolldrohungen wahrgemacht, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts. Aber China steht bereits im Fadenkreuz der Trumpschen Handelspolitik. Da überrascht es ein wenig, wie vergleichsweise sanft der Angang da ist. Da wurden nämlich aktuell nur 10% Zoll verhängt und auch aus Peking wurde als Reaktion nur moderat eskaliert. Warum diese Samthandschuhe von beiden Seiten, Andreas? Wie lässt sich das erklären?
Ja, Titus, das sticht wirklich ins Auge. Denn China ist ja eigentlich der große Rivale der USA, wirtschaftlich und politisch.
Ja.
Und wenn man nochmal den Wahlkampf sich in Erinnerung ruft, Trump hatte da wirklich eine sehr harte Tonlage gegenüber China eingeschlagen. Mhm. Die Ankündigung von ihm war ja, dass die Zölle von durchschnittlich 20% auf 60% angehoben werden. Jetzt hat er daraus nur in Anführungszeichen eine Anhebung um 10% gemacht. Also die Zölle liegen jetzt im Durchschnitt über alle Sektoren so bei rund 30%. Also ich kann jetzt wirklich nur spekulieren. Vielleicht spielt es eine Rolle, dass die USA im vergangenen Jahr deutlich mehr aus Mexiko importiert haben als aus China. Aus Mexiko, da waren es Güter im Wert von mehr als 500 Milliarden US-Dollar. Bei China waren es 440 Milliarden. Also da hat sich in den letzten Jahren was getan und das hat auch natürlich etwas mit Trump 1.0 zu tun und den höheren Zöllen, die er damals China auferlegt hat. Ein anderer Erklärungsversuch wäre, Trump will einen Deal mit China und will deshalb vielleicht gerade am Anfang sich alle Türen offen halten. Also für diese Version, dafür könnte sprechen, dass China im Vorfeld der Zollanhebung schon angeboten hat, dass zum Beispiel chinesische Unternehmen stärker in den USA investieren und dadurch weniger in die USA exportieren. Also das ist ja etwas, was Trump eigentlich möchte. Und was dazu passen würde, China hat ja Sekunden nach der Anhebung der US-Zölle sofort mit Gegenmaßnahmen reagiert, aber auch wirklich sehr maßvoll, noch einmal deutlich vorsichtiger als die USA. Also das könnte für einen Kompromiss sprechen. Also Titus, zu deiner Frage nochmal, ich weiß es nicht, warum sich Trump jetzt gegenüber China anders verhält als gegenüber Mexiko und Kanada. Ja, die Gedanken sind frei und es gibt wahrscheinlich auch noch die ein oder andere Erklärung dazu.
Weitere Erklärungen, weitere Gründe. Was ist damit gemeint? Das klingt relativ andeutungsreich. China ist ja nun doch der schärfste Handelsrivale der USA. Welche Erklärung kommt noch in Frage?
Ja, also vielleicht ein sehr pointiertes Beispiel, was ich gelesen habe, finde ich interessant. Paul Krugman hat in seiner Kolumne ganz offen darüber spekuliert, ob nicht auch Elon Musk dabei eine Rolle spielt. Mhm. Musk hat Geschäftsinteressen in China und das könnte vielleicht auch eine Rolle gespielt haben. Das ist jetzt nicht unbedingt meine Meinung, aber den Gedanken finde ich schon interessant.
Paul Krugman, übrigens ein meinungsfreudiger Ökonom und Kommentator, der für seine neue Handelstheorie 2008 auch mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet wurde. Wir haben den angesprochenen Kommentar in den Shownotes verlinkt. Andreas, lass uns aber noch auf das Thema Inflation zu sprechen kommen. Die Zölle sollen einen neuen Inflationsschub starten, hieß und heißt es immer wieder von Ökonomen, weil die gestiegenen Einfuhrkosten eben auf die Preisschildchen für die Endverbraucher aufgeschlagen werden. Es hängt dabei aber doch ganz stark davon ab, ob jetzt Importe aus einem Land nicht durch Importe aus anderen Ländern ersetzt werden können. Beispiel: die USA importieren ja derzeit schon mehr Waren aus Mexiko als aus China. Da hat sich also schon ganz schön was verändert. Vor diesem Hintergrund dich gefragt, kommt dieser Teuerungsschub nun oder kommt er nicht?
Ja, also ganz ehrlich, auch da muss man leider sagen, das wissen wir im Augenblick nicht, weil wir eben nicht wissen, was kommt in den nächsten Wochen auf uns zu. Also kommen die Zölle wirklich dann für Kanada und Mexiko oder kommen sie vielleicht dann doch nicht?
Ja.
Oder schaukelt sich der Handelsstreit mit China vielleicht dann doch weiter auf oder eben nicht? Und natürlich auch ganz wichtig für die USA, aber auch für uns Europäer, wie verhält sich Trump jetzt weiter gegenüber der Europäischen Union? Auch hier stehen die Drohungen mit höheren Zöllen im Raum und gleichzeitig haben dann beide Seiten auch signalisiert, dass man Kompromisse schließen könnte, also gerade bei dem Kaufen von LNG. Also was da am Ende wirklich passiert, das wissen wir nicht. Mhm. Aber deshalb denke ich, es macht Sinn, so ein bisschen in Szenarien zu denken und die Risiken abzuwägen. Und wenn ich mir jetzt halt mal das Risikoszenario herausgreife, das unerfreuliche Szenario, je mehr Zölle länderübergreifend kommen, also neben China, Kanada, Mexiko, dann vielleicht auch noch die Europäische Union, Japan, Südkorea, also je mehr Zölle, umso größer natürlich dann auch die Inflationsgefahr. Dann gibt es nämlich keine Ausweichmöglichkeiten für die USA, Güter aus anderen Ländern ohne höhere Zölle zu bekommen. Und dann steigen natürlich auch die Möglichkeiten der Unternehmen, diese höheren Zölle auf den US-Konsumenten zum ganz großen Teil zu überwälzen. Also gerade in Bereichen wie Automobil, Maschinenbau, Elektronik, Elektrotechnik. In dem Fall, in diesem Risikoszenario, da könnten die Preise dann wirklich kräftig steigen.
Wie dürfte denn das Ganze nun mit der US-Notenbank Fed weitergehen? Trump macht Druck auf den Notenbankchef Jerome Powell, die Zinsen weiter zu senken. Auch das ist Teil dieser unkonventionellen Politik der neuen US-Regierung. Was kommt da noch auf uns zu? Wie sieht deiner Meinung nach der weitere Zinspfad in den USA aus, jetzt wo Trump angefangen hat zu regieren?
Also die Fed wartet ganz offensichtlich ab. Sie hat ja Ende Januar den Leitzins unverändert gelassen. Der liegt immer noch bei 4,5%, also immer noch ziemlich hoch. Und mein Eindruck ist jetzt, dass sich die amerikanische Notenbank gerade so ein bisschen eingräbt. Also während der Pressekonferenz hat der Fed-Vorsitzende Powell immer wieder gesagt, we are not in a hurry, we are not in a hurry. Also so war er schon so ein bisschen Mantra-mäßig. Aber was sie jetzt wirklich konkret machen bei der nächsten Sitzung mit Mitte März, das hängt ganz wesentlich eben davon ab, wie es mit den Zöllen weitergeht. Sie schauen sich natürlich auch die Makrozahlen an. Unerfreulich für die Fed im Moment, jedenfalls auf der Inflationsseite, hat es in den letzten Monaten nicht so prickelnd ausgeschaut. Die Inflationsrate ist nämlich nicht weiter gesunken. Wir liegen da bei knapp 3%. Also richtig spannend würde es natürlich werden, wenn die höheren Zölle flächendeckend kommen über viele Länder und Regionen. Weil Trump will ja gleichzeitig auch niedrige Zinsen. Er hat auch schon spürbaren Druck auf die Fed ausgeübt. Er hat ja ein Gespräch mit Powell angekündigt. Also so oder so, der Spielraum für weitere Leitzinssenkungen in den USA, der ist gering. Es kann noch die ein oder andere Zinssenkung geben. Ich würde sagen maximal 2 Zinssenkungen, aber vielleicht kommen die dann eben doch nicht.
We are not in a hurry, wir haben es nicht eilig. Das ist die Botschaft von US-Notenbankchef Jerome Powell. Christine Lagarde, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, die hat Trump noch nicht im Nacken sitzen. Wird da dann nun in Frankfurt geldpolitisch also weiterhin auf Autopilot geflogen? Was glaubst du?
Ja, die EZB ist im Moment auf Autopilot, absolut. Das sagt die EZB natürlich nicht. Aber bei der nächsten Sitzung, dann auch Mitte März, da wird aller Voraussicht nach die nächste Zinssenkung kommen. Wieder um 25 Basispunkte und wir würden dann bei einem Leitzinsniveau von 2,5% liegen. Und vielleicht einfach nur mal zur Einordnung in den Kontext, wo wir stehen. Die EZB hat den Leitzins zum ersten Mal im Juni 2024 gesenkt, nachdem wir längere Zeit einen Leitzins von 4% hatten. Und seitdem sind wir in Trippelschritten um 25 Basispunkten nach unten gewandert. Also jetzt für die nächste Sitzung, wir rechnen wieder mit einer weiteren Leitzinssenkung 25 Basispunkte. Und nach der Sitzung im März, da denken wir, dass nochmal 3 weitere Zinssenkungen kommen werden, auch jeweils wieder um 25 Basispunkte. Und wir würden dann zum Jahresende 2025 bei 1,75% liegen. Aber jetzt kommt wirklich ein großes Aber und das ist sehr, sehr wichtig, denke ich, für Investoren und auch für die Unternehmen. Wir glauben, dass sich die Tonlage der EZB nach der Sitzung Mitte März verändern wird. Denn wie gesagt, bislang war die EZB faktisch auf Autopilot, weil der Leitzins in einem erhöhten restriktiven Bereich war. Im März sind wir dann vermutlich bei 2,5%. Und dann wird sich wahrscheinlich die Diskussion in der EZB intensivieren, wo denn der sogenannte neutrale Zins liegt. Also das ist ein Zinsniveau, bei der die Inflationsrate dauerhaft so bei 2% liegt und wo die Konjunktur einigermaßen normal läuft. Und diese Meinung, wo der neutrale Zins liegt, da gibt es eben ganz unterschiedliche Auffassungen dazu. Also nicht wundern, wenn dann Ratsmitglieder der EZB in den nächsten Wochen, also zumindest nach Mitte März, mit unterschiedlichen Botschaften rauskommen. Also die müssen sich dann wieder ein bisschen zusammenraufen, aber wahrscheinlich werden dann noch weitere Zinssenkungen folgen.
Christian, am Aktienmarkt kommt derzeit noch nicht so viel Unruhe auf angesichts der erratischen Zollpolitik von Trump. Das hast du ja eingangs schön geschildert. Was sich aber im neuen Jahr nun zu drehen scheint, ist, dass die lange im Schatten stehenden europäischen Aktien wieder interessant werden. Woran lässt sich das ablesen aus deiner Sicht, aus Sicht des Aktienstrategen?
Ja, Titus, das ist vollkommen richtig. Der europäische Aktienmarkt, der wurde lange Zeit vernachlässigt und die Musik, die hat in den USA gespielt, speziell im Technologiebereich. Aber da ändert sich gerade etwas. Mhm. In den USA verlangsamt sich aktuell das Gewinnwachstum bei den Technologieunternehmen und es kam jetzt zunehmend die Diskussion auf, ob wir in den USA, speziell bei den Technologieunternehmen, nicht so etwas haben wie Peak Earnings. Das heißt, nicht weiter steigende oder vielleicht sogar leicht rückläufige Gewinne in diesem Bereich für eine gewisse Zeit. Mhm. Und das führt bei den deutlich gestiegenen Kursen natürlich auch zu Gewinnmitnahmen. Man will sich neu orientieren, Technologiebereich verliert etwas an Wert und die Investoren, die brauchen da Alternativen. Und da geht der Blick zunehmend nach Europa, speziell natürlich in eine Region wie Europa, wo wir niedrige Bewertungen haben. Europa ist wirklich im Vergleich zu den USA günstig bewertet. Und mit der Hoffnung oder der Erwartung auf eine konjunkturelle Befestigung in Europa, wenn auch auf niedrigem Niveau, aber grundsätzlich eine Stabilisierung, vielleicht sogar eine leichte Verbesserung in die zweite Jahreshälfte hinein und weitere Zinssenkungen der EZB, das unterstützt alles die Bewertungen in Europa. Das heißt, es gibt schon einige Punkte, die für Europa sprechen und in den Portfolios der internationalen Investoren ist Europa weiterhin sehr, sehr stark untergewichtet. Das heißt, wenn man jetzt hier etwas Nachfrage bekommt in Europa, weil man Europa etwas jetzt nicht wirklich attraktiv sieht, aber weniger negativ sieht, dann wird die Untergewichtung in den Portfolios reduziert. Und um die Untergewichtung zu reduzieren, muss man natürlich Aktien kaufen. Und das erzeugt schon mal erste Nachfrage für europäische Aktien. Das ist jetzt ein Anfang. Ja. Wie sich das weiterentwickelt, muss man natürlich sehen, was passiert mit der Zollpolitik und so weiter. Aber es ist durchaus mal ein Anfang und ich sehe diese Entwicklung durchaus konstruktiv.
Die Gewinnentwicklung hast du gerade angesprochen von Unternehmen. Das ist ja eine zentrale Größe für Investoren, um weitere Kursentwicklungen vorwegzunehmen oder auch einzelne Unternehmen oder Sektoren zu beurteilen. Wie sieht es denn da aus in Europa? Kann man sagen, dass Europa hier aufholt und auch von daher gesehen die Aktien interessanter werden?
Ja, auch da ist es sehr, sehr interessant, weil gerade in den letzten 12 Monaten war die Gewinnentwicklung in den USA extrem stark und in Europa eher mal die letzten 3 Quartale eher seitwärts gerichtet. Mhm. Das heißt, man hat jetzt nicht unbedingt Gewinnerwartungen im positiven Sinne gehabt. Aber das ändert sich auch seit Ende Dezember. In den USA, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist die Diskussion über Peak Earnings, die Gewinnerwartungen gehen sogar schon leicht zurück. Mhm. Und auf der anderen Seite steigen die Gewinnerwartungen in Europa. Sie haben deutlich an Momentum gewonnen in den vergangenen Wochen, auch wieder getrieben durch die Konjunkturhoffnungen, die ich vorhin schon beschrieben habe. Und auch, ein ganz wichtiger Punkt, getrieben durch den festen US-Dollar. Der hat ja seit Ende September letzten Jahres um rund 7% an Wert gewonnen. Das heißt, europäische Unternehmen sind ja in der Regel sehr stark exportorientiert. Und in Euro gerechnet ist natürlich bei einem festen US-Dollar der Wert der verkauften Waren höher. Das heißt, ein fester US-Dollar bei gleichen Preisen bedingt, dass die Gewinne in Europa für die Unternehmen steigen. Und das sieht man auch aktuell in den Gewinnerwartungen. Und man darf auch nicht vergessen, ein festerer US-Dollar bedeutet auch eine steigende Wettbewerbsfähigkeit international für europäische Unternehmen. Und diese Kombination spiegelt sich in den Erwartungen für die Gewinne wider. Und ich gehe mal davon aus, dass diese Gewinnsteigerungen, die wir jetzt gesehen haben, die letzten Wochen in den Erwartungen, dass sich das in den kommenden Monaten auch fortsetzen wird.
Sieht also nicht so schlecht aus für Europa. Wir hatten ja beim Thema Gewinnaussichten der US-Unternehmen gerade diese DeepSeek-Zäsur, so will ich es mal nennen. Plötzlich hat da ein chinesischer Hersteller für künstliche Intelligenz, zumindest nach eigenen Angaben, vorgemacht, dass man ähnliche Algorithmen wie ChatGPT auch zu sehr viel geringeren Entwicklungskosten auf die Beine stellen kann. Hat das aus Anlegersicht nun dem US-Tech-Sektor erstmal den Teppich unter den Füßen weggezogen? Wie sehr ist da nun die Luft raus aus den Tech-Stars in den USA?
Ja, Titus, ich denke mal, die Luft ist nicht wirklich komplett raus. Mhm. Es sind Gewinnmitnahmen, einfach weil die Bewertungen relativ hoch sind. Man hat sehr, sehr hohe Gewinne aufgebaut. Und es ist jetzt ein neuer Spieler auf dem Markt, ja. DeepSeek. Man kann jetzt die gesamte AI-Geschichte, künstliche Intelligenz, möglicherweise mit der neuen Softwarelösung günstiger darstellen. Vielleicht ist die Nachfrage auch nach extrem leistungsfähige Hardware nicht mehr ganz so hoch, wenn man DeepSeek verwendet, einfach weil das ein effizienteres Programm ist. Mhm. Aber auf der anderen Seite, das kann natürlich auch bedeuten, dass wir einen positiven Angebotsschock haben, weil wenn wir mit dieser Open Source Software, die ja jeder verwenden kann, man kann ja sehen, wie die Software gestrickt ist, man benötigt mit dieser Software weniger Leistung, weniger Energie für den gleichen Output. Mhm. Das heißt, man hat Kosteneinsparungen. Auf der anderen Seite, wenn ich bei gleichen Kosten, die ich aktuell habe, Energie sparen kann, weniger High-End-Chips brauche, kann ich auch einen Quantensprung in den Ergebnissen erzielen. Einfach weil ich bei gleichem Input eine deutlich höhere Leistung erzielen kann. Und vor diesem Hintergrund denke ich, dass nach einer gewissen Hängepartie in den kommenden Monaten, bis die Implementierung stattgefunden hat, dieser günstigeren, effizienteren Software, denke ich, dann haben wir weiteres enormes Wachstumspotenzial. Also, um auf deine Frage ganz kurz zu antworten, nein, ich denke, der mittelfristige, längerfristige Trend ist in den USA im Technologiebereich nicht beendet.
Abschließend dich auch noch gefragt, Christian, weil du das erste Mal in diesem Jahr im Podcast mit dabei bist. Wie wird deiner Meinung nach das Aktienjahr aus strategischer Sicht mit all den möglichen Turbulenzen und Unsicherheiten, mit den Zöllen, den Wahlen, der Geopolitik? Was hast du da für ein Bauchgefühl und an welchen Fakten kann man das zusammenfassend festmachen?
Ja, mein Bauchgefühl sagt mir, der Aktienmarkt wird sich weiter gut entwickeln. Es ist sicherlich so, dass wir zunehmende Risiken haben, aber diese Unsicherheiten, die bieten ja auch gewisse Chancen. Und gerade in so einem Umfeld muss man sich immer etwas zurücklehnen, sich das fundamentale Umfeld genauer anschauen. Mhm. In den USA, die Entwicklungen sind weiterhin sehr, sehr robust, sehr, sehr stark. Europa sollte sich befestigen in den kommenden Monaten. Der Gewinntrend in Europa verbessert sich bereits. Wir haben niedrige Bewertungen in Europa. Mhm. Das heißt, der Blick auf Europa ist jetzt nicht unbedingt international gesehen besonders positiv, aber er ist weniger negativ als in den letzten Quartalen. Das bringt schon eine gewisse Erleichterung für Europa. Wir haben neue Nachfrage nach europäischen Aktien. Das heißt, unter dem Strich bleibe ich konstruktiv, nicht nur für die US-Aktien, sondern zunehmend auch für die europäischen Aktien. Und aus heutiger Sicht würde ich sagen, bis zum Jahresende hin mit Schwankungen werden wir sicherlich auch höhere Kurse sehen.
Vielen Dank an Christian Stocker und Andreas Rees. Wir werden viel Gesprächsstoff haben für die weiteren Ausgaben des Podcasts. Bei den aktuell schnellen tagespolitischen Entwicklungen lohnt es sich, auch mal in eine der letzten Folgen reinzuhören, wo etwa die Auswirkungen möglicher Zölle auch für Europa vertieft beleuchtet werden. Wir melden uns in 14 Tagen wieder bei Ihnen. Kommentare und Hinweise und Themenwünsche gerne unter markt-briefing@unicredit.de an uns richten. Das war's vom Team Marktbriefing von
Andreas Rees,
Christian Stocker
und Titus Kroder. Bis zum nächsten Mal.